Vater, bei dir finde ich Ruhe. Das ist die perfekte Überleitung zu meiner Predigt. Ich grüße euch ganz herzlich, wünsche euch einen guten Morgen. Mein Name ist Ruth Andrea Möller. Ich darf wieder hier sein. Ich freue mich immer, ich bin gerne bei euch. Heute geht es um Ruhe tatsächlich. Und ich habe die Überschrift über meine Predigt gefunden: Kehre zurück, meine Seele, zur Ruhe, aus Psalm 116, Vers 7. Ich werde nicht über den Psalm reden, aber der ist so die perfekte Zusammenfassung von dem, was ich heute zu sagen habe. Es geht um Ruhe, um Sabbat, um Sonntag in unserer Kultur, aber überhaupt in diesen Zeiten, in denen wir einfach in Gottes Gegenwart verweilen. In der Familie, wo ich aufwuchs, wurde der Sonntag immer sehr geachtet. Also ich komme aus einem christlichen Elternhaus, meine Eltern sind gläubig und meinem Vater war das sehr wichtig, Sonntag ist Ruhetag. Überhaupt das ganze Dorf und so, da wurde das sehr, sehr geachtet. Am Sonntag durfte nicht gearbeitet werden. Ich durfte am Sonntag keine Hausaufgaben machen. Sonntag durfte nicht die Waschmaschine laufen und auch nicht der Rasenmäherroboter, aber die Spülmaschine. Und der Tisch wurde immer mit dem besten Goldrandgeschirr gedeckt, weiße Tischdecke schon beim Frühstück und natürlich hatten wir Sonntagskleider, die nur am Sonntag getragen wurden. Ich erinnere mich an Sonntagnachmittage mit festlicher Kaffeetafel, egal ob wir Gäste hatten oder nicht. Im Winter haben wir oft sonntags als Familie Kartenspiele gemacht am Nachmittag. Im Sommer sind wir spazieren gegangen durch diesen kleinen Ort, der von Wald umgeben ist. Und ich habe diese Sonntagsspaziergänge geliebt. Es war so ein Ritual. Und bis sonntags habe ich es geliebt, wenn ich mit meinem Vater allein diese Spaziergänge gemacht habe. Denn dann sind wir nicht an den Wegen gegangen, sondern quer durch den Wald. Und mein Vater hat mir einfach ganz vieles gezeigt im Wald. Und das war einfach sehr, sehr schön. Wir sahen Rehe und Füchse und Wildschweine und ich habe echt vieles gelernt. Und eines Tages wollte mein Vater sonntags wieder spazieren gehen, direkt nach dem Essen, weiß ich noch. Es war immer so seine Zeit, wo er allein gegangen ist. Und ich fragte ihn, ob ich mitgehen dürfte. Und zuerst wollte er nicht recht. Und dann sagte er, ich muss nachdenken und ich muss beten. Du kannst mitgehen, wenn du nichts sprichst, wenn du einfach neben mir hergehst und wenn wir uns nicht unterhalten, dann kannst du mit mir mitgehen. Und so gingen wir beide los, schweigend durch den Wald. Ich an der Hand meines Papas, der ganz im Gebet versunken war. Und ich habe da so eine Erinnerung an Wald, Sonne scheint, Bäume und das Sonnenlicht durch diese Blätter durch. Und ich ging so an der Hand von meinem Vater und ich hatte plötzlich so diesen Gedanken, hier ist mein Papa, hier bin ich und hier ist Jesus. Und ich hatte so eine starke Erfahrung der Gegenwart Gottes in diesem Augenblick. Gott, Jesus war so real gegenwärtig, dass ich mich nicht gewundert hätte, ich könnte ihn sehen. Und dann dieses unwahrscheinliche Gefühl von Frieden und Ruhe und Sicherheit. Und mir war das natürlich bewusst, dass mein Vater diese Zeit brauchte, weil ihn Sorgen bewegten. Aber in diesem Augenblick war Gott da und er hat gehandelt. Sonntage, Sabbate, Ruhe. Um diese besonderen Zeiten, in denen wir nicht arbeiten müssen, weil Gott uns das Recht dazu gibt, zu ruhen. Weil Gott uns selbst eine Zeit erschaffen hat, in der wir von allen anderen Pflichten enthoben sind, um in seiner Gegenwart zu sein, in seiner Ruhe, in seinem Frieden. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von geistlichen Übungen gehört habt. Das nennt man alles, was wir tun können, um in Gottes Gegenwart zu sein, um Gott zu erleben, auch im Alltag, um seine Kraft zu erfahren. Das können zum Beispiel sein, beten natürlich, Bibel lesen, schweigen, dienen, fasten, Kontemplation, aber auch Gottesdienst und Abendmahl. Und wir haben jetzt in der Bibel keine Anleitungen zu geistlichen Übungen, wie man das macht und ob man das macht und wie oft man das macht. Aber wir haben ganz viele Vorbilder und Jesus selber hat diese Übungen praktiziert. Er hat gebetet, gefastet, Bibel gelesen, hat sich Auszeiten genommen und war alleine in der Wüste. Es gibt aber eine Übung, da ist es anders. Das Gebot des Sabbats, der Ruhe. Ruhe ist die einzige geistliche Übung, die Gott uns als Gebot mitgegeben hat. Jede Woche, einen ganzen Tag. Nur für dich und nur für Gott. Gott schuf den siebten Tag als ein Tag der Ruhe. Und wir lesen im 2. Mose 1, so wurde vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er gemacht hatte, und ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er in ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Gott ruhte am siebten Tag. Also Gott muss sich nicht ausruhen. Der war jetzt nicht müde oder erschöpft, wie wir das sind. Aber Gott hält inne. Er macht einen Break, eine Pause. Er bleibt stehen, sozusagen, in dem, was er tut. Er ist nicht beschäftigt. Er ist einfach nur da, gegenwärtig. So wie es sein Name Yahweh sagt. Ich bin, der ich bin. Er ist da, mit seiner ganzen Aufmerksamkeit, mit seiner ganzen Heiligkeit, mit seiner ganzen Größe. In 6 Tagen erschuf er die Welt, zuletzt die Menschen als sein Meisterwerk, sein Ebenbild, seine Stellvertreter. Er beruft die Menschen als Verwalter, als Schaffende, als Wirkende, als kreativ verändernde Kraft in dieser Welt. Gott erschafft das Universum, das war gut. Er erschafft den Menschen, das war sehr gut. Dann erschafft er einen Tag. Und dieser Tag, von dem sagt er, ist heilig. Und 6 Tagen sagt Gott, es ist sehr gut. Der siebte Tag hat eine andere Qualität. Von ihm sagt Gott, er ist heilig. Man könnte auch sagen, dieser Zeitraum von 24 Stunden ist der Tempel, in dem Gott wohnt. Gott hätte sich auch einen Ort erschaffen können. So, er hat das ganze Universum gemacht, die Erde, den Garten Eden und die Menschen. Und dann hätte er sagen können, an diesem Baum, an diesem Felsen oder hier an diesem Ort, in dieser Lichtung, das, da bin ich. Macht er nicht. Er schafft einen Tag. Er schafft einen Zeitraum. Einen heiligen Tag, die Ewigkeit in unserer Vergänglichkeit. Die unsichtbare Welt trifft die sichtbare Welt in diesem Tag. Gott ist da. Ein Tag für alle Menschen, egal wo sie sich befinden, egal was du gerade tust. Du musst nicht irgendwo hingehen. Gott selbst erschafft dir einen Zeitraum, in dem du mit ihm zusammen sein kannst. Und mit dem dritten Gebot stellt er sicher, dass die Menschen diesen Tag auch wirklich haben, wirklich machen und wirklich für Gott da sein können. Diesen Tag der Ruhe, der hier dann Sabbat genannt wird. Und in 2. Mose 20, Vers 9 sagt Gott, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heilig. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn. Deines Gottes, da sollst du keine Arbeit ruhen. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht der Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst ruhen. Gott selbst erlaubt es dir. Er hat für dich einen ganzen Tag der Ruhe geschaffen. Lass ihn dir nicht rauben. An diesem Tag hast du das Recht, unverfügbar zu sein, frei zu sein, alles loszulassen, bei Gott zu sein, bei deiner Familie, bei deinen Freunden zu sein, das Recht zu feiern, das Recht zu ruhen, das Recht, deinen weltlichen Pflichten zu verweigern. Das wäre noch mehr so, wenn du in Israel leben würdest. Hier haben wir natürlich schon auch Pflichten, die wir nachgehen müssen. Aber das ist die Idee dahinter. Es ist ein Tag des Glaubens. Denn Gott wird mich versorgen. Deshalb kann ich heute alles liegen und stehen lassen. Gott wird sich kümmern. Deshalb muss ich mir heute an diesem Tag keine Sorgen machen, wenn ich bei Gott bin. Der Tag der Ruhe ist ein Tag für Königskinder, weil Gott dich liebt. Der Sabbat ist ein Zeichen der Liebe Gottes für diese Welt, ein Symbol der Liebe Gottes für dich. Ein Tag der Anbetung. Ich feiere Gott, ich feiere meine Geschwister und ich feiere meine Werke, die ich in der vergangenen Woche getan habe. Keine Meetings, kein Druck, keine Arbeitstreffen, kein Stress. So sollte es sein. Das Wort Sabbat kommt ja im Schöpfungsbericht nicht vor. Das kommt erst mit den Geboten und später. Im Schöpfungsbericht geht es tatsächlich um Ruhe, weil Gott ruht, sollen wir ruhen. Und diese Ruhe hat wirklich eine besondere Bedeutung auch in der Bibel. Bevor Josua mit dem Volk Israel das Land Kanaan eingenommen hat, hielt er so eine Motivationsrede für das Volk, dass sie auch wirklich sich darauf fokussieren, was jetzt kommen wird. Und er beschreibt dieses Land Kanaan als ein Land der Ruhe. Ein Land der Ruhe. Und er nennt das Land der Ruhe, weil es ein Ort sein wird, in dem die Menschen in Frieden, in Sicherheit, in Wohlstand und in Glück leben. Ein Land der Ruhe. Und weil wir wissen und auch gerade jetzt wieder erkennen, dass Israel noch nicht im Land der Ruhe gerade ist, ist dieses Bild von Josua zu einem Sinnbild für das messianische Zeitalter geworden. Für etwas, das noch erfüllt werden wird, weil Gott sich selbst darum kümmert. Und auch wir, für uns ist dieses Land der Ruhe eine Metapher für das kommende Reich Gottes. In Hebräer 4, Vers 8 schreibt der Verfasser des Hebräerbriefs: Mit dieser Ruhe war nicht das Land Kanaan gemeint, in das Josua das Volk Israel geführt hätte, denn sonst hätte Gott später ja nicht von einem neuen Heute gesprochen. Es gibt noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen, so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Also ist der Ruhetag auch immer ein prophetisches Zeichen. Es ist immer eine Verkündigung des Evangeliums, indem wir von der Arbeit ruhen und einen Tag freischaufeln für Gott, bezeugen wir und erklären wir dieser Welt, wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir glauben an Gott, der diese Welt geschaffen hat und an unseren Herrn Jesus Christus, der jetzt regiert und der kommen wird und der dieses Land der Ruhe zu einer erlebbaren Realität für alle macht. Es gibt noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Gehen wir mal von dem Sabbatsonntag weg zu Ruhe allgemein, zu diesem Begriff der Ruhe, Menua. Und wie wir eben schon gehört haben, dieser Begriff bedeutet viel mehr als nicht arbeiten oder ausruhen, sondern er beschreibt auch immer einen Zustand von inneren Frieden, von Sicherheit, von Freude. In der Ruhe geht es um das Sein in der Gegenwart Gottes. Und nicht arbeiten ist bloß eine Voraussetzung dafür. Aber Ruhen in Gottes Gegenwart ist viel mehr. Und Ruhen im Sinne von mit Gott Gemeinschaft haben, kann sich ausdrücken über Schweigen, Beten, Anbetung, Bibellesen, Nachdenken, spazieren gehen, Pilgern, Kontemplation und auch Gottesdienst und Abendmahl kann ein Ausdruck von Ruhe sein. Und Ruhe ergibt sich übrigens nicht von selbst. Ich meine, wenn Gott schon einen Tag schaffen musste, in dem er ruht, wie viel mehr gilt es für uns? Wir haben die Verantwortung, uns Zeiten der Ruhe zu schaffen in unserem Alltag, in unserer Woche. Und wenn wir das nicht tun, kommen die nicht von selber angeflogen, diese Minuten, diese Zeiten. Es sind Entscheidungen, die wir treffen. Wir sind Gottes Ebenbilder. Ich muss eine Zeit dafür freimachen, einen Zeitraum schaffen, der frei ist von Verpflichtungen und Arbeit. Und es ist nicht nur meine Verantwortung, es ist mein Recht. Es ist ein Geschenk Gottes an mich. Weil du es Gott wert bist. Weil Gott dich liebt. Er schuf diesen siebten Tag, um in einer innigen Gemeinschaft mit den Menschen, mit dir zu sein. Im Paradies war es ja nun nicht so, dass die Menschen völlig allein dort waren. Gott hat sie ja besucht jeden Abend. Sie sind ja zusammen mit ihm gewesen. Aber der Sabbat war nochmal was Besonderes. Das war die Zeit mit Gott. Und so ist es ja auch mit uns. Gott ist ja da. Wir haben ja seinen Heiligen Geist. Es ist ja nicht so, dass wenn wir arbeiten, Gott nicht bei uns wäre und wir Gott nicht erleben würden. Aber diese Sabbatzeiten sind besondere Zeiten, in denen Gott an uns arbeiten kann. Und ich möchte diesen Begriff Ruhe wirklich abgrenzen von zwei anderen Begriffen. Faulheit ist einfach nur Arbeitsverweigerung. Und Freizeit ist auch was anderes. Freizeit ist gut und wichtig und richtig. Sport und Hobbys und Veranstaltungen und so weiter. Oder einfach auch mal nichts tun, das ist sehr gut. Aber wie gesagt, in der Ruhe, im Sabbat, geht es um das Sein in der Gegenwart Gottes. Gott in mir und ich in Gott. Da geht es sich, dass wir uns stellen, innerlich und äußerlich, in diese Ruhe, in diesen Frieden und Freiheit, in diese Freude und diese Sicherheit, die wir in Gottes Gegenwart haben. Ruhe ist eine exklusive Zeit, die wir mit Gott verbringen. Es bedeutet meine ausschließliche Verfügbarkeit für Gott. Und Gott, der eigentlich unverfügbar ist, macht sich verfügbar für mich. Er begegnet mir. Er wartet auf mich. Gottes Liebe zu uns wird in der Bibel mit zwei Bildern beschrieben. Ein Bild, da reden wir oft drüber, die Liebe des Vaters zu seinem Kind. Gott liebt uns, wie ein Vater sein Kind liebt. Und die Liebe, in dieser Liebe des Vaters drücken wir aus, wie Gott unser Bedürfnis nach Sicherheit, nach Zugehörigkeit, nach Versorgung und nach Schutz begegnet und sie stillt. Hier drückt sich eine unzerstörbare Liebe aus, auch unsere Herkunft, dass wir von Gott kommen. Aber in der Bibel gibt es noch ein anderes Bild von Gottes Liebe, nämlich die Liebe des Bräutigams zu seiner Braut. Und in der Liebe des Bräutigams zu seiner Braut begegnet uns Gott als Liebhaber, als der, der sich nach der Gegenwart seiner Braut verzehrt und nur wartet auf den Moment, wo er mit ihr zusammen sein kann. In der Liebe des Bräutigams begegnet Gott dir als derjenige, der dich erwählt hat, der deine Schönheit und deine Vollkommenheit rühmt und ehrt und sich nach deiner Gegenwart sehnt, nach dem Klang deiner Stimme, nach dem Schlag deines Herzens. Gott ist verliebt in dich. Gott ist verliebt in dich. Wirklich jetzt. Gott ist verliebt in dich. Du bist das Schönste, das Wertvollste, das Beste in seinen Augen. Du bist einzigartig und wunderbar gemacht. Und Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir, nach deiner Gegenwart. Einen ganzen Tag hat er extra dafür geschaffen. Und deshalb schaffe du dir immer wieder Zeiten in deinem Tagesablauf. Nimm dir die Zeit, dass Gottes Gegenwart für dich nah und spürbar wird. Nimm dir die Zeit, in dieser Liebe zu sein, zu tanzen, zu singen, zu feiern, zu ruhen. Und ich weiß, so diese Bezeichnung Braut ist für Männer etwas befremdlich, aber die Bibel ist da relativ modern, muss man sagen. Wir Frauen sind auch Söhne. Wir sagen jetzt immer Söhne und Töchter, weil das in unserer Kultur so ist. Aber wenn wir das genau lesen, dann haben wir Frauen die Sohnschaft bekommen. Denn mit dem Titel Sohnschaft haben wir auch die Macht, Kinder Gottes zu sein. Und der Titel Sohn gilt für Männer und Frauen. Und ebenso ist es mit der Braut. Diesen Titel Braut bedeutet einfach, du bist auserwählt und Männer sind auch Bräute. Du bist nicht nur Sohn, du bist auch eine Braut. Du bist Gottes Gegenüber, du bist seine Partnerin, du bist die Geliebte der Geliebte, du bist der oder diejenige, nach der Gott sich verzehrt, die er sucht und wo er keine Ruhe gibt, bis du diese Liebe beantwortest. Er steht immer wieder an deiner Tür und klopft an. Und oft wird diese Liebe zwischen diesem göttlichen Bräutigam und seiner Braut in der Bibel beschrieben. Im Alten Testament bezieht sie sich oft auf das Volk Israel und Gott. Im Neuen Testament wird die Gemeinde oft mit einer Braut verglichen. Aber es ist auch so, all diese Liebeserklärungen Gottes an sein Volk gelten auch dir ganz persönlich, so als wärst du der einzige Mensch auf dieser Welt. Und so sagt Gott zu dir, so wie in Hosea 2, Vers 21, ich will dich für immer zu meiner Frau machen. Ich will dich rechtskräftig zu meiner Ehefrau machen und will dir meine unwandelbare Liebe und mein Erbarmen erweisen. Ich werde dir für immer treu sein. Ich werde dir für immer treu sein. Oder Psalm 45, höre mich, Königstochter, und nimm dir zu Herzen, was ich sage. Vergiss dein Volk und deine fremde Heimat, denn dein königlicher Gemahl freut sich an deiner Schönheit. Verehre ihn, denn er ist dein Herr. Die Liebe, mit der Gott dich liebt, ist nicht abstrakt, ist nicht nur eine Metapher. Sie ist real, sie ist spürbar, sie ist erlebbar. Und durch Jesus kann diese Liebe in unserem Leben Wurzel fassen und wachsen. Denn Johannes schreibt im ersten Brief von Johannes, das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der lebt in Gott und Gott in ihm. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Durch Jesus haben wir den Zugang zu dieser Liebe. Jesus steht an unserer Tür des Herzens und klopft an. Und wenn wir unsere Schuld bekennen, tritt er ein. Und mit ihm kommt seine Liebe, sein Licht, sein Friede, seine Kraft. Wenn wir unsere Schuld bekennen, wenn wir sagen, Gott, eigentlich bin ich gar nicht würdig. Da ist so vieles in meinem Leben, das bringe ich dir, nimm das weg. Wenn wir unsere Lasten zu Gott bringen, wenn wir unsere Zweifel bekennen, wenn wir unsere ewige Sorgen machen, Gott bekennen, unsere Ängste bekennen, vergibt uns Gott. Und nichts kann uns dann trennen von dieser Liebe, mit der Gott dich liebt. Weder Hohes noch Tiefes, weder Engel noch weltliche Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Nichts kann dich trennen von dieser tiefen, ewigen Liebe Gottes zu dir. Es gibt nichts in deinem Leben, das verhindern könnte, dass Gott dich liebt. Denn Jesus nimmt es weg oder er reinigt es und heiligt es. Gott ist Liebe und er liebt dich mit ewiger, unaussprechlicher, echter, erfahrbarer Liebe. Und Sabbat bedeutet nichts anderes, als dass alles andere in deinem Leben zweitrangig und unwichtig wird. Und du in der Gegenwart Gottes als ein geliebter Mensch lebst und bist. Solche Momente der Gegenwart Gottes, wie ich sie am Anfang beschrieben habe, so mystische Augenblicke, habe ich nicht täglich dort an der Hand meines Vaters. Aber es passiert immer mal wieder. Und ich sage passiert, weil man kann das nicht machen. Das sind Geschenke. Aber wisst ihr was? Es hat was mit Übung zu tun. Mit Gewohnheiten und Zeiten, die ich mir immer wieder freischaufle. Und seit dieser Zeit als Kind ist Wald, der Anblick von Bäumen, immer ein Schlüssel, mein Herz zu öffnen für Gott und für Gottes Gegenwart. Er ist ja immer da. Aber Wald ist für mich immer der Ort, wo es mir ganz leicht fällt, mein Herz und meine Seele zu öffnen und mich in Gottes Gegenwart zu stellen. Immer irgendwie ein heiliger Raum und eine heilige Zeit. Und letztes Jahr war ich auf einer Vineyard-Konferenz in der Schweiz in Thun und bin 2 Tage früher angereist. Ich habe mir eine Auszeit genommen. Und dort am Thuner See gibt es ein Schloss mit einem wunderschönen alten Park und alte Bäume, 100 Jahre und älter. Da steht eine Libanon-Zeder, da steht ein Mammutbaum und uralte Eichen und Linden. Und ich war dort, ich war im Park im Gebet versunken und sah dort eine alte Linde und fasste nur diese alte Rinde an. Und ich musste heulen. Es ist mir echt überkommen. Ich musste so weinen, weil Gott so da war. Dieses Gefühl von Glück und Liebe hat mich einfach überkommen. Und wisst ihr, ich habe in meinem Arbeitszimmer zu Hause ein Wandbild, 2x1,50 m, mit Wald. Und in meinem Büro in Vineyard habe ich ein Bild zuerst aufgehängt mit einem Baum. Und ich fange da nicht jedes Mal an zu heulen, aber in Momenten, in denen ich Gott brauche, seinen Rat, seine Hilfe, seine Ruhe, helfen mir solche Bilder, mich daran zu erinnern, dass Gott gegenwärtig ist. Es bringt meine Seele zur Ruhe, so dass Gott mit mir reden kann. Und das hat nichts mit Magie zu tun, sondern mit Übung. Bäume sind nicht heilig, aber viele haben ja diese Erfahrung von Gottes Gegenwart leichter in der Natur. Selbst Leute, die gar nicht an Gott glauben, haben ein Gespür von Gottes Gegenwart in der Natur. Manchmal ist es auch für andere, ist es eine Kirche. oder ein Sessel zu Hause oder wenn du deine alte Bibel aufschlägst und drin liest. Oder ein Bibelvers, der dich begleitet dein ganzes Leben lang. Und für viele ist es das Abendmahl. Besonders für unsere katholischen Geschwister ist das Abendmahl der Moment, wo Gott mit seiner Gegenwart Leib und Seele berührt. Es hat nichts mit Magie zu tun, sondern mit Übung, mit diesem wiederholten Laufen von geistlichen Wegen, mit ein paar Minuten Ruhe, die mir zum Mini-Sabbat werden. Gott ist immer da und er ist auch jetzt hier in diesem Gottesdienst, an diesem Ort. Hier sind wir zusammen in einem heiligen Raum, in einer heiligen Zeit, in dieser Stunde, in der du dir Zeit genommen hast, hier zu sein und Gott zu begegnen. Und er ist da. Lass uns unseren Blick erheben, unser Herz eröffnen und zu sagen, hier bin ich, Gott. Lass uns einen Augenblick der Ruhe haben, jeder für euch. Und nehmt Gottes Gegenwart wahr. Öffnet eure Herzen. Hier bin ich, Gott. Jesus, du liebst uns mit unaussprechlicher Liebe. Und wir feiern dich dafür. Wir danken dir. Wir danken dir, dass uns nichts von dieser Liebe trennen kann. Dass du jetzt hier gegenwärtig bist. Und Heiliger Geist, berühre unsere Herzen. Schenke uns neuen Glauben, schenke uns Heilung, schenke uns Liebe, neue Liebe zu dir, neue Liebe zu den Geschwistern. Herr, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir ehren dich und beten dich an. Amen.